Hallo und herzlich willkommen zurück, werte HörerInnenschaft, zu Petmos Podcast, die mit euch gemeinsam von Julia Quinn, Bridgerton, der Duke und ich Kapitel 16 besprechen.
Mhm.
Ihr Lieben, beim letzten Mal ging es heiß her.
Uhu.
Wir haben uns in den Laken gewälzt.
Mhm.
Zumindest verbal.
Mhm.
Ich hoffe, ihr habt uns dann schon Feedback gegeben, wie ihr es fandet. Es wird vielleicht ab und an mal wieder passieren, dass wir Folgen mal auf explizit stellen müssen.
Ja.
Aber was ich jetzt natürlich auch einstellen muss, ist ein kleiner Einschub.
Mhm.
Und zwar ein Dank an unsere werte Petmos Steady Community.
Mhm.
Und der Dank und Liebe geht raus an Lady Emlyn, Fox, Lord Daniel, Lady Savick, Lady Eliza Freshwood, Lady Melody, Lady Hase von Kerbernock, Stormy Girl, Lady Rockula, Lord Andrew, Sovereign Lovelace of Evernight und last but not least Lady Godiva.
Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und den Podcast dadurch ein ganzes Stück besser macht und uns helft, eben unsere laufenden Kosten zu bezahlen dann an dem Podcast, weil Hoster und Schnittprogramm und alles will ja auch bezahlt werden, ne?
Oder die Bücher, die wir mit euch lesen.
Bücher, die wir mit euch lesen, genau. Vielen, vielen Dank. Dadurch konnten wir uns das leisten. Das ist alles gut. Und ja, das ist richtig toll. Und wenn ihr uns auch auf Steady unterstützen wollt und uns ein bisschen unter die Arme greifen wollt, quasi der Wind unter unseren Federn sein wollt, dann schaut doch mal unten in die Shownotes, weil da gibt's nämlich den Link zu Steady. Ja, und da haben wir halt verschiedene Pakete, in denen wir verschiedene Sachen, da kriegt ihr auch noch kleine Goodies für und so anbieten. Und das würde uns doch schon ganz schön freuen, wenn wir da noch ein bisschen Unterstützung bekommen.
Und dann nehme ich auch direkt den Stift in der Hand und werde handschriftlich eine Dankeskarte für euch formulieren.
Ganz genau. Und dann kriegt ihr Sticker oder vielleicht sogar eine Tasse oder irgend noch andere coole Goodies, ne? Ja, genau, so ist das. Womit ihr uns auch helft und was überhaupt gar kein Geld kostet und eigentlich nur ganz schnell ein kleiner Klick ist, ist, wenn ihr uns folgt auf dem Podcatcher eurer Wahl, uns bewertet und uns gerne auch mal einen Kommentar schreibt oder so.
Ja. Oder eben auch auf Social Media uns folgt, die Beiträge liked, sie vielleicht auch mal in der Story teilt. Das hilft uns einfach, damit die Community wächst und wir mit vielen anderen lieben Menschen in den Austausch gehen können.
Ganz genau. Ja. Ja,
der holprige Einstieg zum Trotz. Wollen wir jetzt natürlich auch erfahren, was unsere werte Kollegin Lady Whistledown zu schreiben hat? Es sind einige Tage ins Land gegangen. Wir schreiben den 20. Juni 1813 und auch in London geht es heiß her.
Oh,
aber
her.
Nicht zwischen zwei Personen, sondern weil die Sonne erbarmungslos auf die Städte scheint.
Mhm.
Die Gute weiß nämlich zu berichten, dass die erstickende Hitze sämtlichen gesellschaftlichen Anlässen einen ziemlichen Dämpfer verpasst hat. Dass Miss Prudence Faverington auf einem Ball in Ohnmacht gefallen sei. Ob das nun wirklich an der Hitze oder an etwas anderem liegt, vielleicht männlicher Gesellschaft, das wagt Lady Whistledown nicht recht zu bewerten. Lady Danbury hat sich direkt aufs Land zurückgezogen, weil sie sich denkt, nee, das ist mir definitiv zu heiß hier. Und die einzigen, die es eigentlich ganz gut getroffen haben dürften, sind natürlich der Duke und die Duchess, die in Meeresnähe noch gerade residieren und zumindest mal eine kühle Brise abbekommen könnten.
Ja. Ich finde das so geil, wie einfach Lady Danbury gesagt hat, ja, meine Katze mag das Klima.
Ja, das stimmt.
Gute Ausrede, gute
aber,
Ausrede.
Ja, an Haustiere muss man in solchen Hitzeperioden auch denken.
Absolut, absolut.
Was ich auch ziemlich cool finde, ist das Schlusswort von Lady Whistledown. Denn sie erzählt, dass die getreue Berichterstatterin nicht in der Lage ist, sich über das Wohlergehen des Dukes und der Duchess Gewissheit zu verschaffen, denn entgegen der allgemeinen Meinung verfügt sie keineswegs über Spione in allen bedeutenden Häusern und ganz gewiss nicht außerhalb Londons.
Mhm, das ist ja auch schon mal interessant, ne? Dass sie gar nicht so viele Informanten hat und das auch zugibt, ne? Anstatt, dass sie einfach so ein bisschen die Angst schürt, so, wenn irgendwer was macht, ich krieg das mit, so, ne? Also, das würde ich, also an ihrer Stelle würde ich das machen.
Ja,
mhm.
Also sie gibt schon zu, ihr Wirkungskreis ist nicht so hoch, was ihr aber natürlich auch wiederum die Sicherheit gibt, dass sie auch sagen kann, ey, dazu kann ich nichts sagen. Auf der anderen Seite müsste sie es ja anderen leichter machen, sie zu finden, was mich auch dazu bringt, dass es wieder im Moment zumindest ein großer Unterschied zwischen Buch und Serie, dass im Moment noch keiner versucht, ihre Identität aufzudecken.
Das stimmt, ja.
Also diese
zumindest
ganze...
nichts, was wir schon gehört hätten.
Genau,
ne? Ja.
Also... wird bestimmt im Verlauf der Buchreihe noch passieren, aber die Serie vermixt ja ganz oft Buchinhalte miteinander, weil wir ja nicht nur die Story zwischen Daphne und Simon verfolgen, sondern ja auch schon ein paar Dinge so mitkriegen an Figuren, die eigentlich, so habt ihr uns ja erzählt, erst in späteren Büchern wirklich relevant werden. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Suche nach Lady Whistledown, also diese ganze Geschichte um Eloise, mit sie will herausfinden, wer das ist, spielt ja jetzt noch gar keine Rolle, haben wir ja noch gar nichts von gehört.
Ich hoffe auch, also irgendwie bin ich auch der Hoffnung, dass das auch in diesem Buch noch nicht aufgelöst wird. Mhm. Nicht so wie in der Serie, wo das halt irgendwie direkt schon gedroppt wurde, wo man dann so denkt so, ja, cool, da hättet ihr euch auch noch ein bisschen Zeit mitlassen können, ne?
Ja, so, ich doch wie bei Gossip Girl.
Genau, also gut, ich verstehe das, dass sie das natürlich jetzt nicht machen, weil es ja eigentlich ursprünglich anders geplant war, ist jetzt wie es ist. Aber ich finde das irgendwie so in den Büchern, finde ich, können sie das ruhig als Tension noch ein bisschen drin lassen. Ich meine, wir wissen es ja jetzt, aber ja, keine Ahnung, wenn das dann zum Beispiel im Colin-Buch aufgeklärt wird oder irgendwie so, dann wäre das vielleicht auch okay, ne? Also würde auch reichen. Ja.
Aber wir entfernen uns von Lady Whistledown und gehen mal zurück zu Daphne und Simon.
Mhm.
Und zwar findet Simon es schon ziemlich seltsam, dass ja, die beiden, also er und Daphne, erst so seit roundabout 2 Wochen verheiratet sind und sich auf Clifton befinden, sich zwischen den beiden aber schon so eine gewisse Routine und Gewohnheit eingeschlichen hat, dass sie feste Abläufe entwickelt haben. Nämlich, dass er zum Beispiel gerade jetzt barfuß im Durchgang zu seinem Ankleidezimmer steht und seine Krawatte lockert, während er eben dabei zusieht, wie Daphne sich ihre Haare bürstet.
Mhm.
Und genau das Gleiche hat er gestern getan und irgendwie findet er das ganz tröstlich, dass sich das gerade so ganz automatisch ergibt.
Mhm.
Und beide Male, so überlegt er dann mit einem leicht anzüglichen Lächeln, hat er sich eben vorgestellt, wie er seine Frau denn verführen könnte.
Mhm.
Und na, vielleicht gelingt ihm das jetzt ja auch einfach nochmal.
Genau. Er spricht sie auch an und sagt ihr eben, ja, ich würde ja auch gerne deine Haare bürsten, ne, so, und umgreift dann auch die Bürste mit der Hand und die beiden Finger berühren sich dann ja auch und sie ist dann so, ach ja, okay, gut, und lässt ihn das dann auch machen und sie schaut sich dann zu ihm um und fragt eben, bist du mit deinen Büchern denn schon fertig? Und sie meint so, er hat ziemlich viel Zeit in seinem Arbeitszimmer verbracht und er so, ja, das war auch total ermüdend, aber auch notwendig und dann schaut er sie an und merkt so, hä, wo starrst du denn hin, ne?
Ja.
Und sie fühlt sich dann auch ein bisschen ertappt und schaut dann auch weg und sagt, nee, nichts, ich hab nur in den Spiegel geguckt, so ungefähr, ne? Ja, und dann schüttelt er auch leicht den Kopf und denkt sich auch, okay, ja, und büstet dann ihre Haare. Und in dem Moment hatte er kurz geglaubt, dass sie auf seinen Mund geguckt hat, aber das kann ja gar nicht sein, ne? Also es schaudert ihn so ein bisschen, aber er meint, ja gut, seine ganze Kindheit lang haben Leute eben auf seinen Mund geguckt, aber das kann ja nicht sein, dass sie das gemacht hat, ne? Das ist Quatsch, das bildet er sich ein. Sie hat ja auch keinen Grund dazu. Und
das an der Atmosphäre des Ortes liegen sozusagen, dass die Vergangenheit sich jetzt so ein bisschen in sein Bewusstsein schleicht.
Genau, er streicht dann weiter mit der zärtlich mit der Bürste durch ihre Haare und ließ ihre geschmeidigen Locken eben durch seine Finger gleiten. Und fragt dann eben, ja, hast du dich nett mit Mrs. Coulson unterhalten? Und sie zuckt dann ein bisschen zusammen, nur ganz unmerklich. Und Simon bemerkt das anscheinend auch nicht. Und sie sagt dann, ja, hab ich wohl. Sie weiß sehr viel. Und er so, ja, das sollte sie ja wohl auch. Sie ist ja schon ewig. Und dann merkt er wieder, hä, was starrst du denn so, ne? Sie scheint ihn wieder anzustarren. Und Daphne springt dann fast von ihrem Stuhl auf und sagt, nee, ich schau nur in den Spiegel, ne? Also, sagt sie dann nochmal. Und dann stimmte das ja auch, aber Simon war noch immer ein bisschen misstrauisch, ne? Weil er hat schon gesehen, sie hat ihn durch den Spiegel angeguckt, aber irgendwie fand er das ein bisschen komisch, weil der war irgendwie so forschend auf eine Stelle fixiert, dass es irgendwie seltsam war. Ja, und dann sagt Salem.
Schön. Nee, Salem sagt gar nichts, der liegt hier ganz entspannt.
Ja, genau. Dann plappert Daphne hastig weiter und sagt, ja, wie gesagt, ne, ich habe mit ihr geredet. Mrs. Coulson ist auch eine unschätzbare Hilfe für mich und die ist ganz tolle Leitung für Clifton und so. Ja, ist ja auch ein sehr großes Anwesen. Ich muss ja auch noch sehr viel lernen und so. Und dann sagt er, ja, streng dich nicht zu sehr an, ne? Also, wir werden hier eh nicht so viel Zeit verbringen. Und sie, wie? Wir werden hier nicht so viel Zeit verbringen. Und er so, ja, ich dachte, wir machen unser Hauptwohnsitz in London, weil dann kannst du deine Familie viel besser sehen, ne? Du bist viel näher zu denen, du wirst die doch sicherlich vermissen. Und das finde ich einen schönen Gedanken, muss ich sagen. Das finde ich richtig, richtig toll. Das ist ja in der Serie auch komplett anders. Da sagt er ja auch eher, ja, nee, wir ziehen jetzt nach Clifton, tschüss, ne? Und er kommt ja auch irgendwie nie mit, wenn sie zu ihrer Family fahren will und so. Und jetzt finde ich das richtig toll, dass er sagt, ich meine, ist natürlich auch ein bisschen Eigennutz, weil er nicht auf Clifton bleiben möchte. Aber
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ich wollte es gerade sagen.
Aber es ist für sie ja auch ein richtig toll, weil er denkt an sie und sagt, guck mal, ihre Familie wohnt in London. Sie sieht die ja dann gar nicht mehr. Und sie ist ja eng verbunden mit ihrer Familie. Und das finde ich total toll. Und das macht einen ganz anderen Charakter schon wieder aus, ja. Simon. Finde ich richtig gut. Also,
das stimmt.
Ja.
Aber, und Daphne interveniert daneben auch und sie sagte, ja, das ist ja auch ein schöner Gedanke, aber mir war doch auch immer klar, dass ich heiraten und eine eigene Familie gründen würde und, ja, und dann wird's irgendwie unangenehm, weil es herrscht dann unbehagliches Schweigen. Und dann sagt sie, naja, du bist ja halt jetzt meine Familie.
Mhm.
Und Simon merkt, dass, wenn auch nur ein ganz, ganz kleines bisschen, aber Daphne klingt unglücklich darüber.
Mhm.
Er seufzt dann auch, fährt nicht weiter durch ihr dunkles Haar und sagt dann eben, hey, deine Familie wird immer deine Familie bleiben. Ich kann sie doch niemals ersetzen. Und sie stimmt dann auch zu und sagt, du kannst mir aber durchaus etwas anderes sein.
Mhm.
Und Simon merkt dann, okay, meine Pläne zur Verführung kann ich eigentlich völlig über Bord werfen. Die sind hinfällig, weil sie offensichtlich vorhat, ihn zu verführen.
Mhm.
Ja, ja, also erhebt sie sich, lässt ihre seidene Robe ganz sacht von ihren Schultern gleiten.
Mhm.
Sie ist dann nicht nackt, sie trägt darunter ein passendes Negligé,
mhm,
das beinahe so viel verhüllt, enthüllt, wie es verbirgt. Und Simon ist sehr entzückt von dem, was er sieht. Er lässt dann eben auch seine Hand direkt zu ihrer Brust gleiten und merkt dann, okay, das, was sie trägt, ist grüner Stoff.
Mhm.
Die Farbe scheint ihr ja irgendwie zu gefallen und sie sagt, naja, die passt halt zu meinen Augen, nicht wahr? Und er lächelt dann und ja, ist aber auch ein bisschen davon abgelenkt, dass sein Verlangen, sie zu berühren, halt immer mehr wird.
Mhm.
Und er merkt eben auch, ich muss sie jetzt näher bei mir haben. Und sagt dann eben, aha, willst du etwa damit sagen, dass du das nur für mich gekauft hast?
Mhm.
Und sie sagt, naja, natürlich. Wer sonst wird mich denn darin zu sehen bekommen?
Er, niemand. Und das schwor er, ne? Ließ dann seine Hand über ihren Rücken gleiten und presste Daphne eben fest an seine harte Männlichkeit. Ne? Haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja.
Ja. Und dann sagt er nochmal, niemand, niemals. Ne? Also wirklich, er wird es nicht zulassen, dass irgendwer den Finger an seine Frau lässt. Ne? So. Ja. Mit den unegalen Grabbelfingern mal wegbleiben. Doch.
So ist das wohl. Sein plötzlicher Ausbruch von Besitzergreifung amüsiert sie dann aber auch ein wenig. Und sie sagt dann, naja, es gehört aber im Übrigen auch zu meiner Aussteuer.
Mhm.
Und Simon stöhnt dann und sagt, deine Aussteuer ist wunderbar. Ich liebe sie. Habe ich dir das schon gesagt? Und sie sagt, naja, nicht so ausführlich, aber es war ja auch nicht allzu schwer, das festzustellen.
Mhm.
Also sie hat ein gewisses Selbstbewusstsein gekriegt. Diese 2 Wochen Übung scheinen nicht geschadet zu haben.
Absolut nicht.
Die beiden bewegen sich dann eben auch auf das Bett zu. Während er sich das Hemd herunterreißt, sagt er ihr eben auch mit, so schön ich deine Aussteuer auch finde, am liebsten mag ich sie, wenn du sie ausziehst.
Ja, ja, genau. Oder wenn ich sie dir ausziehe sogar, ne? Nee, wenn du sie dir ausziehst,
mhm,
ja. Genau.
Völlig egal, Hauptsache die Höhlen
genau
fallen.
Genau, Hauptsache es ist weg, genau. Ja, und dann, Simon legt dann beide Hände an ihre Hüfte und ließ die dann auch nach oben gleiten. An der nackten Partie ihrer Oberarme hielt er eben kurz inne und drückte sie sanft. Und dann meint er nur, oh, du bist aber sehr stark, ne? Stärker als die meisten Frauen. Und Daphne schaut ihn nur richtig an, so, mhm. Von den anderen Frauen will ich jetzt aber nichts hier hören, do, ne? Also.
Finde ich gut.
Ja, finde ich auch richtig gut. Weil, ganz ehrlich, wenn er besitzerergreifend sein kann, dann sie auch,
mhm,
ne? Finde ich fair. Auf jeden Fall. Simon musste dann ein bisschen lachen und dann packte er sie blitzschnell an den Handgelenken und hielt sie über ihrem Kopf fest und sagt dann, aber nicht so stark wie ich. Jetzt muss er ja ein bisschen den dicken Macker raushängen lassen, ne?
Mhm.
Ja, genau. Und dann wirft er sie quasi auch aufs Bett, ne? Und sie scheint auch ein bisschen erregt davon zu sein.
Dass sie da so ein bisschen festgehalten wird.
Ja, genau.
Und er sagt dann eben auch, wenn du nicht die vollkommene Frau bist, dann muss die Welt, der Satz bleibt unverändert, aber vielleicht bescheuert, wahnsinnig, völlig verblendet sein.
Ja.
Den Satz können wir beenden, wie wir möchten.
Mhm.
Und sie möchte das abwehren und sagt, lass das, du weißt ganz genau, wie, dass ich nicht vollkommen bin. Dann so, ach, weiß ich das? So, er betatscht sie dann wieder ein wenig an ihrem Hintern und sagt dann, du musst falsch unterrichtet sein, denn das hier, das ist vollkommen für mich.
Und sie ist Simon, ne?
Und was das hier angeht, dann widmet er sich ihren Brüsten zu und sagt, nun ja, wie ich die finde, das weißt du ja.
Mhm. Sie findet das ein bisschen lustig und sagt, du bist aber verrückt. Und er, ja, das kann sein, aber ich habe einen hervorragenden Geschmack. Und du, er beugt sich dann über sie und küsst ihre Lippen, sagt, schmeckst ganz vorzüglich. Und ich so, da sind wir wieder bei dieser Essensmetapher, ne? Das ist irgendwie...
Das macht auch gar nichts mit mir.
Nee, mit mir auch nicht. Also kann ich auch total nicht verstehen, diese Essens-Auf-Essens-Metapher ist irgendwie, das ist Kannibalismus, das macht nichts mit mir, das ist nicht, nee.
Echt, ich irgendwie cringe das ein bisschen, finde ich. Ja. Aber, ne?
Jeder wie er es mag. Genau.
Jeder wie er es mag.
Genau.
Daphne kichert auf jeden Fall. Sie findet das Ganze gar zu köstlich, um bei der Metaphorik zu bleiben. Und Simon zieht gespielt die Augenbrauen hoch und sagt, aha, du wagst es also, dich über mich lustig zu machen. Aber sie sagt dann, ja, normalerweise schon, aber nicht, solange du meine Hände hier festhältst.
Ja.
Und dann sagt er, naja, ich habe offensichtlich eine sehr vernünftige Frau geheiratet.
Mhm.
Und er stellt dann eben auch wieder fest, auch mit einer gewissen Dankbarkeit, dass es ihm vor Daphne eben sehr, sehr leicht fällt, zu sprechen und Worte zu finden, dass er nicht darüber stolpert. Und dann wechseln wir irgendwie recht fließend nochmal kurz in Daphnes Innensicht, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Weil sie dann nämlich auch merkt, ich habe einen ziemlich bemerkenswerten Mann geheiratet,
solch eine Behinderung eben zu überkommen. Das ist halt wahnsinnig stark, das diszipliniert und zeugt halt von richtig großer Willenskraft, ne?
Genau.
Und das findet sie super beeindruckend.
Genau, dass er das eben überwinden konnte mit dem Sprachfehler, so möchte ich ihn jetzt einmal nennen. Und alles, was sie dann eben sagt, ist, ich bin total stolz darauf, dass du mein Mann bist. Und er ist ziemlich überrascht und sagt dann eben auch, ich bin noch ganz schön stolz darauf, dass du meine Frau bist. Und ich würde es dir auch demonstrieren, wenn ich dieses verdammte Ding loswerden könnte. Also er hat mal wieder Schwierigkeiten mit seiner Hose. Die männliche Mode schien nicht so praktisch für solche Gelegenheiten gewesen zu sein. Oder Simon ist einfach nur ungeschickt mit seinen Händen.
Nee, war ja nicht, wenn wir Daphne Glauben schenken dürfen.
Das ist richtig, aber sagen wir, seine Fähigkeiten liegen dann vielleicht woanders.
Seine Kompetenzen liegen nicht beim Öffnen von Knöpfen.
Und Daphne möchte ihm dann natürlich auch zur Hand gehen, aber dummerweise hält er ja die Hände noch fest. Und er sagt dann, naja, ich bin nicht so unvernünftig, dir hier einfach freie Hand zu lassen. Und sie sagt dann, naja, also wenn ich aber verspreche, die Hände hier zu lassen, dann sagt er, ja, das ist schon ein vernünftiger Vorschlag.
Aber ich glaube dir nicht, sagt er ja noch.
Ja, ja.
Dann, na gut, ja, aber was ist denn, wenn ich dir nicht verspreche, die Hände dazulassen? Und er so, ja, ja, das klingt schon vernünftiger.
Also wo waren wir denn noch gleich? Und dann kichert sie und sagt dann, naja, ungefähr hier.
Mhm.
Was genau so sie tut, merken wir nicht, aber wir können ja auch zwischen den Zeilen lesen.
Mhm.
Und weil beide dann so in Gelächter ausfallen, sagt Simon dann eben, hat ja eigentlich noch niemand gesagt, dass du einen Mann nicht auslachen sollst, wenn er gerade versucht, dich zu verführen. Und Daphne wird so von der Situation mitgerissen, dass sie sagt, oh Simon, ich liebe dich. Also sie gesteht ihm ihre Gefühle diesmal klipp und klar.
Ja.
Und er ist ziemlich überrascht von diesen klaren Worten. Und sie lächelt nur und streicht ihm über die Wange und merkt halt, dass aufgrund der Informationen, die sie von Miss Coulson bekommen hat, versteht sie Simon jetzt viel, viel besser. Also weil er als Kind diese Zurückweisung hat ertragen müssen, denkt er vielleicht, dass er Liebe gar nicht verdient und es deswegen umso wertvoller ist, wenn man ihm das einfach mal sagt.
Ja, genau. Sie erwartet aber tatsächlich gar nichts zurück, ne? Weil sie sagt auch so, du brauchst auch nichts sagen, weil er ist halt so ein bisschen, ja, überrascht von dieser ganzen Geschichte. Und du sollst eben nur wissen, dass ich dich liebe. Und Simons Ausdruck ist halt richtig verblüfft, ne? Der ist richtig fertig und, oder fertig ist übertrieben, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr überrascht. Und er nimmt das eben nicht so selbstverständlich hin und fängt dann auch ein bisschen an zu stottern, sagt so, Daphne, ne, ich. Und sie, ist okay, ne? So, also sie legt ihm dann zärtlich den Finger auf die Lippen und sagt, sagt jetzt nichts. Warte, bis es sich richtig anfühlt.
Und
ne?
Das ist schon geschickt eingefädelt, muss ich sagen. Ne?
Finde ich richtig gut.
Weil wir haben hier eine doppelte Ebene. Dieses, sag es, wenn es sich richtig anfühlt, kann heißen, wenn du nicht über die Worte stolperst.
Genau.
Oder wenn es sich richtig anfühlt, mir zu sagen, dass du mich auch liebst. Und ich denke so, genial.
Ja,
das fand ich richtig cool.
Gut. Ja, genau so habe ich das auch gedacht. Ich dachte so, boah, richtig gut. Gut empathisch auf den Punkt gebracht von Daphne. Richtig nice. Ja.
Sie fragt sich dann aber eben auch, ob sich das Sprechen für Simon eigentlich wirklich jemals richtig anfühlt. Und um den Moment nicht zu zerstören, plappert sie mal wieder drauf los und verlangt hastig, dass er sie küssen soll.
Mhm.
Und das tut er natürlich auch. Da lässt er sich nicht zweimal bitten. Und im Endeffekt dauert es dann eben gar nicht so lange, bis beide sich ihrer Kleidung wieder vollständig entledigt haben.
Mhm.
Und dann merkt Daphne, ich glaube, es ist immer noch ihre Insicht, dass es ein bisschen anders als in den Nächten zuvor abläuft, weil Simon es diesmal nicht gelingt, sie vollständig um den Verstand zu bringen.
Aha, 2 Wochen und sie findet es schon langweilig. Weißt du, und sie hat schon genau das Frauenproblem. Einfach dieses so im Kopf woanders sein. Ja, ist so. Oh, ich muss noch aufräumen, ich muss noch das und das planen. Ach ja, warte mal, so. Und dann so, eigentlich habe ich auch Kopfschmerzen, tschüss. So.
Ich bin eigentlich ziemlich müde.
Ja.
Also ein Käsebrot wäre jetzt geil.
Ja, stimmt.
Eieiei.
Ja,
naja,
das Problem.
Trotzdem taucht sie ein in das heiße Verlangen, aber sie merkt, ihr Verstand kommt nicht zur Ruhe, weil sie eben an diese ganzen Informationen immer noch denkt, die Mrs. Coulson ihr gegeben hat.
Ja.
Und
ja, sie schaut ihm in die Augen, ne? Sie sind so blau, dass selbst der Kerzenschein irgendwie zu leuchten schien nochmal da drin, ne? Und in ihr bohrten eben so viele Fragen und die Intensität ihrer Gefühle war halt einfach so groß, dass sie das gar nicht in Worte fassen konnte, ne? Wenn er ihren Namen eben dann keuchend hervorbrachte, lauschte sie eben weiter seinem Stamm, also, ne, einem weiteren kleinen Stammeln und so. Und irgendwie, ja, als sie dann den Sex haben und so, als er dann diesen Kopf zurückwirft und so, dann ist das, sieht sie ihn halt an und findet ihn halt auch richtig schön und so. Und er sieht halt leider aber ein bisschen so aus. Also, weil er halt Schmerzen hat, ne?
Ja.
Also, weil er halt, ja, gerade sehr, sehr erregt ist und seine Sehnen eben auch hervortreten am Hals und so. Und sie denkt dann eben, Schmerzen, ne? Und dann fragt sie eben auch Simon. Und er, ja, ist alles in Ordnung, ne? Und er ist so mit zusammengebissenen Zähnen und bewegt sich eben auch rhythmisch weiter, ne?
Während ja, Simon ist voll im Moment.
Er ist halt total drin. Und
er ist total drin. Ja, das stimmt. Er ist total drin. Entschuldigung.
Ja, er ist rhythmisch drin. Genau. Ja, und dann sagt er ihr eben auch, ja, ich bring dich schon zur Ekstase. Und dann dachte sie so innerlich, ja, das ist ja auch eigentlich gar nicht so schwierig. Und schnappt dann nach Luft, als er eben ihre Brust wieder küsst und so. Sie denkt dann auch nach, nee, eigentlich war es das nie. Also das hat er immer richtig gut hingekriegt und so, dass er sie wahnsinnig gemacht hatte und dass seine Hände brauchten quasi nur leicht über ihren Körper gleiten und dann ihre Haut war dann immer direkt schon so erregt und ja, sie fand es auf jeden Fall total anregend. Aber sie spürt dann auch, wie sich quasi ihre vertraute Erfüllung nähert. Aber es fühlt sich gut an, aber irgendwie
anders als vorher,
genau.
Ja, und Simon, wie wir wissen, aber Daphne nicht, er ist ja eigentlich auch kurz davor. Er möchte aber eigentlich ganz gerne, dass Daphne auf jeden Fall auch ihren Spaß dabei hatte und fleht sie regelrecht an, jetzt, naja, halt den Höhepunkt eben auch zu erleben. Und da lässt sie sich eben auch nicht zweimal bitten. Sie lässt sich fallen, sie lässt sich vom Strudel erfassen, um wieder emporgewirbelt zu werden. Also ein Wechselbad der Gefühle durchströmt sie, ein leuchtende Blitze von Farben der Ekstase. Und Simon gibt dann eben auch ein Stöhnen von sich und zieht sich dann eben hastig aus ihr zurück, um eben kaum eine Sekunde später sich wie immer auf dem Laken zu ergießen. Und da merkt sie eben schon, irgendwie schließt sich der Kreis vom Anfang des Kapitels, denn auch in diesen Dingen scheinen sie schon eine Routine entwickelt zu haben.
Genau.
Denn Daphne merkt, er würde sich ihr gleich zuwenden, sie in die Arme nehmen und wahrscheinlich ne, sie erstmal fest an sich drücken, sie dann so drehen, dass sie eben so weit wie möglich von diesem von dieser Nässe, von seinem Erguss dann eben auch entfernt liegt.
Sag doch einfach Sperma.
Ja. Man nimmt irgendwie die Formulierung aus dem Buch so an.
Ja, genau. Ja, und das ist halt auch immer so. Er schildet sie quasi auch immer so ein bisschen davon. Ich meine, kann ich auch verstehen, man will da auch vielleicht nicht reinrollen aus Versehen nachts beim Schlafen oder so. Das ist auch ein bisschen eklig, ne? Aber ja, sie denkt dann aber auf jeden Fall auch sehr intensiv über diese feuchte Spur nach, die da eben ist, also über das Sperma und über seine achtsame Geste und findet das auch eigentlich sehr nett und...
Dann fällt der Groschen.
Und Daphne öffnet die Augen und beinahe hatte sie aufgekeucht, ne? So, in keinem Schoß kann etwas wachsen, wenn der Samen nicht gesund und kräftig ist. Ja, Daphne hatte quasi diese Worte von Miss Coulson so nachhallend in ihrem Kopf schon fast gehört, ne? Und hatte darüber nachgedacht. Und dann fiel ihr ein, dass eben das Ganze, also diese ganze böse Erinnerung und dieses unglückliche Kind und so, dass das alles jetzt vertrieben wurde von diesem einen Gedanken so, dass er da anscheinend irgendwie sie verarscht hat, ne?
Also, aber ich stelle mir das aber auch wirklich so vor, ne? Weißt du, die haben da gerade noch Spaß zusammen.
Mhm.
Dann merkt sie, ach ja, jetzt kommt sozusagen unser geliebtes Ritual, wir kuscheln noch ein bisschen, dann schlafen wir sanft ein. Ja, aber Moment, irgendwie schildert er mich immer ein bisschen vor dem Sperma. Und dann kommt dieser Satz und ich habe das richtig vor Augen, wie sie ihre Augen aufreißt und dann so, Moment mal.
Halt, stopp.
Moment.
Ja.
Wie sie sich dann eben auch aufsetzt und das ist eben auch das, was Simon am Ende weckt.
Ja.
Das kriegt er mit, dass sie irgendwie unruhig ist.
Ja, sie zündet ja eine Kerze an, springt ja quasi aus dem Bett auf. Und er fragt auch, was ist denn los, ne? Und sie sagt einfach nichts und blickt nur auf diesen Spermafleck auf dem Bett. Und dann sagt sie auch nur, aha, ne, so sein Samen. Also sie stellt dann fest, aha, das ist das also, ne, wovon Miss Coulson geredet hat. Und er, Daphne. Und in ihrem Kopf geht's halt völlig weiter. Ne, es rotiert halt alles weiter so. Er hatte ihr erzählt, er könnte keine Kinder haben. Er hat sie angelogen, ne. Also das ist jetzt wirklich das, was in ihrem Kopf gerade so vor sich geht. Und er wieder, Daphne, was hast du da? Was ist los, ne? So, ja, und sie denkt halt nach, spielt er ihr auch jetzt etwas vor? Dann deutet sie ihm mit dem Finger auf den Spermafleck und sagt dann eben, ja, was ist das? Und das, ja, und dann meint er, was meinst du denn? Und sie, wovon sprichst du? Und dann, naja, warum kannst du keine Kinder haben, Simon? Ne? Warum? Und seine Miene ist dann sehr, sehr verschlossen und er ist dann halt natürlich wieder total distanziert in dem Moment.
Und will auch auf die Einzelheiten nicht eingehen. Er sagt sogar, dass die egal sind.
Ja.
Man muss aber auch erstmal, bevor wir in der Szene weitergehen, ja auch sagen, man kann ja auch, eben wie Mrs. Coulson schon sagt, ne, wenn die Spermien nicht kräftig genug sind, kann das trotzdem dazu führen, dass man dann keine Kinder bekommen kann. Aber Daphne wird natürlich klar, das wäre ja alles gar nicht notwendig.
Ja.
Ne? Wenn er nicht stark genug wäre, das wird sie ihm gleich auch noch von Latz knallen.
Ja, genau. Das
so.
Ist es nämlich. Sie versteht nämlich schon ganz genau, dass sie nicht möchte, dass er nicht möchte, dass er in ihr kommt, damit sie eben keine Kinder kriegt. Ne?
Genau.
Also,
Auf jeden Fall will sie ihn am liebsten rausschmeißen. Simon stellt dann aber fest, naja, hallo, das hier ist mein Schlafzimmer und sagt sie, naja gut, dann gehe ich eben.
Ja.
Aber Simon lässt sie nicht gehen.
Vor allen Dingen bildet sie sich ja auch nur das Laken um, was halt runtergefallen ist, also so ihre Decke quasi, und würde dann jetzt einfach nachts rausgehen auf den Flur und da denkt er auch so, halt, stopp, das machst du nicht. Ne?
Also, ja, er herrscht sie dann eben auch an, sie solle es nicht wagen, das Zimmer zu verlassen, und Daphne sagt dann eben, du hast mich angelogen. Du hast mich angelogen und das werde ich dir niemals verzeihen. Du hast meine Dummheit ausgenutzt, musst ja überglücklich gewesen sein, als du festgestellt hast, wie wenig ich über die eheliche Beziehung weiß. Also jetzt bricht halt wirklich alles aus ihr heraus.
Ja.
Und dann sagt er, naja, das nennt man sich lieben, Daphne. Und dann sagt sie, nee, das zwischen uns beiden war etwas ganz anderes. Und Simon merkt richtig, wie hasserfüllt ihre Stimme ist. Er ist richtig entsetzt darüber und möchte dann eben auch, ja, erklärt bekommen, was jetzt eigentlich Phase ist, ne? Vielleicht solltest du mir einmal genau erklären, worum es hier eigentlich geht.
Ja.
Und sie ist richtig sauer und sie sagt, aha, dieses Spielchen spielen wir jetzt also. Na schön, dann will ich dir eine Geschichte erzählen.
Ja, bevor wir das machen, möchte ich nochmal kurz über diese Geschichte jetzt reden, ne? Mit diesem,
ja.
Dass, ob er, weil er sagt ja auch, ja, ich hab doch nie, und sie unterbricht ihn ja ständig, ne? Also er kommt ja gar nicht zu Wort. Sie ist ja jetzt so sauer und wutentbrannt. Was ich auch verstehen kann, dass sie halt super enttäuscht ist und einfach auch jetzt denkt, er hat sie halt von vorne bis hinten verarscht. Aber hat er das wirklich? Weil Im Gasthaus haben sie ja darüber gesprochen. Und da hat er ja nochmal wiederholt, Daphne, es gibt mehr Gründe, warum, also er ist nicht impotent, ne, und er ist auch nicht zeugungsunfähig, hat er ja zugegeben, also zumindest im Deutschen steht's ja so. Und es gibt mehr Gründe, aus dem ein Mann und eine Frau keine Kinder haben können. Und das hat er wortwörtlich gesagt.
Ja.
Sie hat es in dem Moment, glaube ich, nicht verarbeitet.
Nee, aber und das, sie hat es nicht verstanden, weil sie es ja gar nicht kannte.
Ja.
Weil im Endeffekt, also worum es ihm ja ging, war zu sagen, naja, Sex können wir halt haben, dazu bin ich in der Lage. So, weil für Daphne im Kopf war ja, oh Mist, hier muss ein körperlicher Akt zwischen uns stattfinden, daraus werden auf jeden Fall Kinder resultieren.
Ja.
Weil Simon aber gesagt hat, er kann keine Kinder haben, ist er wahrscheinlich zu diesem Akt gar nicht in der Lage. So, und dann, ne, so, ach, du hältst mich für impotent. Also ich glaube, im Endeffekt wird dann für Daphne so dieser Punkt gewesen sein, auch wenn sie es nicht so klar ausgesprochen haben. Naja, ein Hoch kriegt er halt schon.
Ja, genau.
So, ne? Aber das mit der Zeugungsunfähigkeit bin ich mir gerade nicht sicher, ob das so explizit da drin war.
Doch, warte. Das hatten wir sogar in einem Kommentar aus der Community, wo es dann auch interessant war, so, oh, er sagt ja sogar zeugungsunfähig. Das ist ja interessant. Wie ist das wohl im Englischen? Ich erinnere mich daran.
War das Kapitel 13?
Ja, ich guck gerade. Ich habe hier schon die Stelle mit der Impotenz. Meine Mutter, bla bla bla.
Das ist 14. Ich glaube, das ist die 14.
Das ist die 14. Irgendwo sagt er nämlich das auch wirklich, da sagt er zeugungsunfähig. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass er das da quasi schon richtig zugibt. Ne? Hier, ich hab's. Er sagt, schließlich hörte sie, wie Simon nach Luft rang und dann sagte, ich werde wohl bereuen, dich das gefragt zu haben. Ich bereue es sogar jetzt schon, aber warum genau hast du angenommen, ich sei, er schüttelt den Kopf, zeugungsunfähig.
Ja.
So. Und dann sagt sie nun, ja, ne, du sagst doch, du könntest keine Kinder haben. Daphne, es gibt viele, viele andere Gründe, warum manche Paare keine Kinder bekommen können.
Ja. Wahrscheinlich hat sie es aber zu sehr auf das Können und Kann
natürlich
fokussiert.
Hat
so nach
er
Motto,
ja auch
ist,
ungünstig
ist er,
formuliert, gebe ich
er
auch zu.
Ist körperlich nicht zu in der Lage, aber ja, stimmt, theoretisch hätte sie es da schon merken können.
Ja.
Aber sie wusste natürlich nicht, welche Komponente eigentlich wirklich notwendig ist, um Kinder bekommen zu können.
Fair, absolut. Also ich verstehe auch, dass Daphne das falsch versteht. Und das ist so, aber, also, ich finde, wenn sie jetzt schon diese Worte von Mrs. Coulson so Revue passieren lässt, dann könnte sie ja die im Gasthaus, wo sie drüber gesprochen haben, auch mal Revue passieren lassen, ne? So, und dann denke ich, so ist das ein bisschen unfair, vielleicht zu sagen, er hat sie so doll angelogen und er liebt sie nicht und so, weil das ist ja nicht wahr. Und ja, ne, also
ja, schon anders als in der Serie, wo man halt wirklich sagen konnte, dass Daphne nichts gesagt wurde.
Ja, genau, weil da hat er ja auch wirklich einfach nur gesagt, ja, nee, ich kann halt keine haben, Punkt. Und dann wurde halt nicht mehr besonders viel mehr darüber gesprochen, ne? Und dann sagt er sie so, Moment mal, was ist das, ne? So.
Ja. Ich muss aber auch sagen, also im Buch finde ich es aber auch irgendwie cooler gelöst, wie bei Daphne der Groschen fällt.
Voll.
Weil in der Serie, wir hatten ja schon in der letzten Folge kurz darüber gesprochen, dass in der Serie es notwendig ist, dass Daphne nach dem Satz von Mrs. Coulson kommt ein Verdachtsmoment und dann muss sie ja richtig Rose ihre Zofe interviewen. Wie entstehen Kinder? Was hast du gehört?
Ja, und ich finde es schön, dass sie sich das jetzt selber zusammenreinkriegt.
Genau, dass sie so ein bisschen Sherlock Daphne oder Daphne Holmes mäßig so mit, was jetzt übrig bleibt, ist die Wahrheit. So unwahrscheinlich sie auch ist. Ja, aber ich finde es irgendwie cool, dass sie so merkt, Moment mal, der Samen? What the hell?
Ja, what the hell?
Und das finde ich irgendwie auch. Irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, aber vielleicht liegt es auch daran, wie man so durch das Kapitel fliegt. Weil eigentlich ist es ja ein Zeitraum von 2 Wochen, aber ich hatte das Gefühl, dass das im Buch viel schneller geht, diese Auflösung,
als
im Buch. Weil im Buch fühlt sich das wirklich an, als würden nicht nur 2 Wochen vergehen, sondern locker 4 bis 6, wenn nicht sogar noch mehr.
Ja, findest du? Oh, ich fand das jetzt eigentlich nicht. Also ich finde, es geht halt hier, fühlt sich's an wie 1-2 Tage. Aber eigentlich sind es 2 Wochen. Und wenn du denkst, wenn die 2 Wochen lang jeden Tag oder 3 Wochen vielleicht jetzt schon hier knicki-knacki und so, ne, dann, ja, da kann man dann schon mal auf Gedanken kommen vielleicht, ne?
Ja, aber eben auch, weil es ja anders abläuft, ne? Weil, also zumindest von dem, was wir vom Buch zu wissen bekommen, scheinen die beiden ja auch ihre intime Zeit immer nur im Schlafzimmer zu verbringen. In der Serie machen sie es ja überall.
Ja.
Weißt du, auf der Leiter in der Bibliothek.
Stimmt.
Ein paar Mal irgendwie am Ufer des Gartensees, in diesem Gartenpavillon.
Ja.
Die machen es ja überall. Im Arbeitszimmer das eine Mal, wo er dann noch so offensichtlich wirklich nach einem Taschentuch greift.
Ja.
Und das sind ja die Sachen, die sie dann komisch findet.
Ja.
Und deswegen finde ich es hier irgendwie einfach krasser gelöst, weil bei dem Taschentuch denkt sie sich vielleicht erstmal nichts dabei, bis sie irgendwie merkt, okay, irgendwas stimmt da doch nicht. Aber hier im Buch kann sie ja die Hinterlassenschaft wirklich immer sehen und sie merkt halt, okay, er schildert mich davor, wie du eben schon sagtest.
Ja.
Das ist schon anders inszeniert.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon, highly suspicious, würde ich sagen.
Genau. Und also Daphne schämt sich wahrscheinlich auch ein bisschen ob ihrer Unsicherheit, weil deswegen fährt sie jetzt mit dieser es war einmal märchenhaften Geschichte auf, mit es war einmal ein sehr, sehr dummes, okay, nennen wir sie unerfahrenes und unwissendes Mädchen, ihr Name war Daphne.
Ich finde das jetzt aber auch ein bisschen, ich muss sagen, dass sie sauer ist, kann ich verstehen und ich kann auch nachvollziehen, dass sie jetzt ein bisschen sassy darauf reagiert, aber ich finde sie reagiert jetzt gerade wirklich extrem arschig da drauf und das finde ich ein bisschen, die Art von Daphne mag ich gerade nicht so gern, weil das finde ich nicht so schön. Also da, man kann sagen, hey, ne, du hast mir das und das erzählt, ich habe das so und so verstanden, finde ich richtig scheiße von dir. Einfach Tacheles reden so, aber dieses so, okay, ja, dann erzähle ich dir meine Geschichte, weißt du, und dieses, also aktiv-passiv-aggressive, das mag ich irgendwie nicht, das finde ich unangenehm.
Was ich daran auch nicht mag, ist einfach überhaupt, dass sie sich einer merkwürdigen Geschichtsanalogie bedient, die es nicht bräuchte.
Genau.
So, weil am Anfang ist sie ja klipp und klar und sagt, du hast mich angelogen. Du hast gesagt, du könntest keine Kinder haben und das, was du getan hast, das werde ich dir nie verzeihen, weil das hier, das ist keine Liebe, sonst hättest du dich mir von Anfang an anvertraut.
Ja.
Und diese Geschichtsanalogie, die hätte es nicht gebraucht. Vor allen Dingen irgendwie, ich kann auch verstehen, warum sie das beabsichtigt. So nach dem Motto, jetzt betrachten wir von außen unsere eigene Geschichte. Die Absicht kann ich irgendwie nachvollziehen, damit du es theoretisch betrachtet objektiv betrachten kannst.
Ja, ja, klar.
Was da aber ja nun mal gar nicht stattfindet, weil keine Unbeteiligten diese Geschichte betrachten, sondern die Betroffenen.
Ja.
Und deswegen wirkt es auf mich irgendwie kindisch.
Ja.
Auch das zu so einem Märchen zu machen.
Ja.
Märchen, die normalerweise so eine Art Happy End haben.
Ja.
Genau.
Ja.
Fand ich ein bisschen merkwürdig. Wir fassen das auch einmal ganz kurz zusammen, dass sie dann eben auch sagte, ja, sie war so unwissend, dass sie keine Ahnung davon hatte, was zwischen Mann und Frau passiert, nur dass da irgendwas im Bett geschieht und ein Baby daraus resultiert.
Mhm.
Und Simon sagt dann eben auch, ja, komm, jetzt reicht's aber auch. Und dann betont sie aber eben auch mit, naja, sie wusste es eben nicht genau, wie ein Kind gezeugt wird, weil ihr Mann ihr auch erzählte, ihr könne keine Kinder haben. Und dann sagt Simon ja richtigerweise, naja, Moment mal, das habe ich dir alles gesagt, bevor wir geheiratet haben. Ich habe dir jede Möglichkeit geboten, deine Meinung zu ändern. Vergiss das bitte nicht.
Ja.
Und Daphne wirft ihm dann eben auch vor, dass er ihr Mitleid erregt habe und dass sie über diese ganzen Dinge halt eben auch hinweggesehen hat, weil sie ihn ja nun mal auch geliebt hat und weil sie nicht wollte, dass er stirbt, worauf er ja offensichtlich ganz versessen war. Und was ich krass fand war, weil ich dich geliebt habe. Es ist jetzt schon in der Vergangenheitsform.
Ja, fand ich auch hart. Fand ich auch ganz schön hart. Andererseits in dem Moment, wenn man so sauer ist, dann sagt man auch schon mal unbedachte Dinge, die dann eigentlich gar nicht so stimmen. Na, also, naja.
Ja, oder es ist in der Vergangenheitsform, weil das Ereignis mit dem Duell in der Vergangenheit liegt und sie eigentlich betonen wollte, weil ich dich da schon geliebt habe.
Ja,
so,
genau.
Und das deswegen für mich keine Rolle gespielt hat. Aber er sagt dann ja, sie sagt dann eben auch, naja, also, ne?
Nee,
jetzt versuch nicht, mir die Verantwortung zuzuschieben, weil ich bin nicht diejenige, die gelogen hat. Du hast gesagt, dass du keine Kinder zeugen kannst, aber die Wahrheit ist, dass du einfach keine willst.
Ja.
Und ein Part stimmt.
Ja.
Dass er keine will, dass er keine zeugen kann, haben wir ja eben durch die andere Textstelle festgestellt, hat er eigentlich nicht gesagt.
Nein.
Crazy.
Ja, finde ich richtig krass. Und er versucht es ja immer so ein bisschen klarzustellen, aber irgendwie sagt er es dann aber auch nicht richtig, weil eigentlich könnte er jetzt auch klipp und klar sagen, nein, nein, Daphne, das habe ich dir gesagt, dass ich nicht zeugungsunfähig bin, ne? Dass es einfach andere Gründe hat. Aber das macht er nicht. Simon erwidert dann einfach nichts. Er spürt, wie sie die Antwort eben in seinen Augen lesen konnte. Mit kaum gezügelter Wut tritt er eben ein bisschen an sie ran, ne? Und sie sagt dann auch, ja, wenn du wirklich keine Kinder bekommen könntest, wäre es doch egal. Aber wenn, wo dein Samen hinfällt oder nicht, ne? Also sie hat richtig geblickt, woran das jetzt liegt, ne?
Ja.
Und du würdest nicht jede Nacht alles tun, damit er irgendwo landet, nur nicht in mir, ne? Und jetzt ist er halt auch richtig überrumpelt von der ganzen Geschichte und seine Stimme klingt richtig leise und er ist richtig zornig. Und ein bisschen Stammeln kommt leider jetzt auch mit rein, weil, ne, wir wissen, Wut ist ein Trigger bei ihm zum Beispiel, Wut, ja, und Angst. Und ja, er ist jetzt eben wütend. Und er sagt, ja, du weißt hier, also hiervon gar nichts, Daphne, ne, du weißt nicht, was los ist. Und sie so, ja, dann erklär es mir, sprich mit mir, Mann, ne.
Ja.
Und das finde ich gut, dass sie das jetzt auch mal sagt, ne.
Mhm.
Und er sagt, ja, ich werde niemals Kinder haben, ne, niemals, hast du das verstanden? Und sie, nein, habe ich nicht verstanden, erzähl's mir, ne. Und sie sprüht eben auch richtig vor Wut, sie ist auch richtig sauer, ihm dreht sich der Magen um, seine Haut brennt, ne, und er merkt eben auch, seine Wut richtet sich aber nicht gegen sie, ne, sondern gegen sich selbst. Denn er war wie immer, oder war beziehungsweise auch wie immer auf den Mann gerichtet, dessen Gegenwart eben sein Leben so bestimmte, ne. Und selbst wenn er nicht mehr da ist, bestimmt er immer noch sein Leben, so eine Scheiße, ne, also sein Vater. Ja.
Ja.
Und er sagt eben, mein Vater, so, der war kein liebevoller Mensch. Und Daphne schaut ihn an und sagt, ja, ich weiß über deinen Vater Bescheid. Und er ist dann richtig überrascht und dann sagt, ja, was weißt du denn über ihn? Sie so, ja, zum Beispiel, dass er dich verletzt hat, dass er dich zurückgewiesen hat.
Dass er dich für dumm hielt.
Genau. Sie zeigt zwar Mitleid in ihren Augen und Simons Herz hämmert dann eben auch in seiner Brust, dass er keine Ahnung hatte, wie er es geschafft hatte, also jetzt so zu sprechen. Aber irgendwie hat's geklappt, ne? Er schafft es jetzt, das zu erklären. So, dann sagt er eben, ja, dann ist dir sicherlich auch bekannt das. Und sie erwidert, ja, dass du gestottert hast, weiß ich, ne? So, ist okay, ne? Ja, und er sagt, oh, zum Glück hat sie den Satz beendet. Denn stottern und stammeln ist immer noch schwierig für ihn, das überhaupt zu sagen. Ja. Und dann sagt er eben, ja, weil, Moment.
Er wirft dir vor, dass sie das nicht verstehen kann.
Genau. Ja.
Ach so, okay.
Ja.
Also er wirft ihr vor, dass sie das nicht verstehen kann, weil sie Zeit ihres Lebens in einer liebevollen Familie groß geworden ist. Aber alles, was für seinen Vater zählte, war immer nur die Linie und der Titel. Mhm. Er hätte nicht für einen Sohn gebetet. Er wollte gar keinen. Eigentlich wollte er nur einen Erben. Mhm. Und er sagt dann eben, auch als Daphne sagte, sie hätte gar nicht gewusst, dass es so schlimm war, dann sagt er, es war sogar noch schlimmer. Ich habe ihm hunderte von Briefen geschrieben, ich habe ihm angebettelt, mich zu besuchen. Alles davon hat er ignoriert, er hat keinen einzigen beantwortet. So, ich habe erst mit 4 Jahren zum ersten Mal gesprochen. Immer, wenn er zu Besuch kam, hat er mich durchgeschüttelt und gedroht, mir die Stimme aus dem Leib zu prügeln. Das war mein Vater. Während er das erzählt, stottert er auch immer mal wieder. Und sie sagt dann eben auch recht schwach, naja, aber er ist jetzt weg und du bist noch hier. Und er sagte, und dann sagte eben Simon, naja, er hat gesagt, er könnte meinen Anblick nicht ertragen. Er hat immer für einen Erben gebetet, nie für einen Sohn. Wozu das alles? Ja, der Titel Hastings würde an einen Geistesschwachen gehen, von einem Idioten regiert werden. Und Daphne sagt, naja, aber er hat aber Unrecht. Und Simon brüllt dann richtig und sagt, es ist mir scheißegal, ob er Unrecht hatte.
Also alles, ich weiß das so ungefähr.
So,
ne?
Alles, was für ihn zählte, war immer nur der Titel. Er hat nie an mich gedacht. Er wollte nur, dass mein verdammter Mund funktioniert. Und Daphne bekommt dann eben schon aufgrund der Wut von Simon ein bisschen Angst von ihm, weil er wirklich gerade vor Hass sprüht.
Ja.
Und dann wird er eben auch gefährlich ruhig und richtig. Also das wird für sie wirklich zu einer gefährlichen Situation, sodass sie schon zur Tür geht und den Türknauf berührt, falls sie flüchten muss.
Ja.
Und er sagt, ich werde zuletzt lachen. Er glaubte, es gäbe nichts Schlimmeres, als dass Hastings an einen Schwachsinnigen geht. Und ja, natürlich weiß ich, dass ich kein Idiot bin. Zum Schluss wusste er es auch. Aber ich bin sicher, das war ihm ein großer Trost. Hastings war sicher und wen kümmert es schon, dass ich ein schlimmes Leiden überwunden hatte, aber Hastings, ja, das war wichtig.
Ja, warte mal kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich fand das auch so krass, weil sie will ja einwerfen, so Simon, aber du bist doch kein Idiot. Sie sagt, das kommt aber gar nicht so weit, denn er schreit sie wirklich richtig an oder donnert halt hervor, so, hast du mir überhaupt zugehört, ne, so von wegen dieses so, ich weiß, dass ich das nicht bin, es ist mir scheißegal, es geht nicht darum, ne.
Genau.
So, ja, und das finde ich auch richtig fair, dass er jetzt hier seinen Punkt wirklich mal endlich klar macht, ne? Das ist krass.
Und Daphne ahnt sogar, was jetzt passieren wird, wenn er noch weiter fortsetzt. Denn Simon erklärt weiter. Er sagt dann, ne, all die Cousins in der Erbfolge, die den Titel hätten erben können, alle haben Töchter zur Welt gebracht. Tja, aber Gott sei Dank hat der gute Duke of Hastings noch einen Sohn bekommen. Aber der Titel, mit mir wird er sterben. Das ist es, was ich geschworen habe. Ich werde die Linie nicht weiterführen. Das ist die Strafe, die ich mir für ihn überlegt habe.
Ja.
So. Nachdem ihm klar geworden war, dass ich die einzige Hoffnung bin, habe ich mich entschieden. Und Daphne merkt daneben auch, ach ja, Moment mal, Briefe, das ist ja so ein Stichwort, der gute Duke of Middlethorpe hat mir doch welche gegeben. Gut, dass die jetzt gerade noch in London liegen, weil dann brauche ich jetzt noch nicht entscheiden, was sie mit denen machen soll. Und dann sagt Simon eben auch, dass das völlig egal ist, dass sein Vater noch zur Besinnung gekommen ist vor seinem Tod, weil er hat entschieden, wenn er stirbt, dann erlischt auch der Titel. Und ich persönlich könnte darüber auch einfach nicht glücklicher sein.
Mhm.
Und Simon verlässt dann auch den Raum. Er kann nicht durch die Tür, weil Daphne den ja blockiert.
Ja, und er geht dann durchs Ankleidezimmer, ne?
Genau.
Da bekommt man jetzt so ein bisschen Cora und Robert-Vibes, ne? Wo er dann in sein Ankleidezimmer und das ja verbunden ist, ne?
Ja, ja. Genau. Ja, und Daphne bleibt dann wirklich wie vom Donner gerührt zurück. Sie spürt, dass sie am ganzen Körper zittert, ein seltsames Frösteln hat. Sie hat ja immer noch nur das Laken um sich gewickelt,
ja.
Und merkt dann eben, dass sie lautlos, ohne auch nur zu schluchzen, einfach bitterlich weint, weil sie sich eben fragt, du lieber Himmel, was zur Hölle tue ich denn jetzt?
Ja, und damit endet das Kapitel. Puh, ganz schön schwierig. Finde ich ein krasser, ja, also auch ein fieser Cliffhanger ein bisschen, ne? Weil man jetzt auch wirklich denkt, boah, ey, so wird man jetzt zurückgelassen da, ne? Aber man fühlt es halt auch irgendwie mit Daphne, ne? Dass das jetzt einfach eine super schwierige, krasse Situation ist, aber auch wiederum gut. Und daraus kann ja auch dann vielleicht auch eine Einigkeit erwachsen, denn er hat jetzt wirklich klipp und klar mal endlich gesagt,
warum das so ist.
Und ich glaube,
viel besser als in der Serie.
Genau, weil ich glaube nämlich, also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß, er erzählt ihr das ja in der Serie, aber ich glaube nicht so klipp und klar. Ich glaube, der kommt nie ganz mit der Sprache raus so richtig in der Serie, ne? Und das finde ich so schade. Sie reimt sich das, glaube ich, dann selber zusammen.
Nee, nicht ganz, aber es dauert viel länger, bis sie darüber wirklich sprechen.
Ja.
In der Serie ist es so, da kommt es auch zu diesem Eklat.
Ja.
Und zwar kommt es zu dem Eklat, weil Daphne ja klar wird, woran das liegt, dass sie nicht schwanger werden kann. Dann reißt sie ja im Bett einmal kurz das Ruder an sich und zwingt ihn dazu, in ihr zu kommen, damit sie schwanger werden kann.
Ja.
Dann streiten die sich.
Ja.
Da erzählt er das noch nicht, sondern dann haben wir dieses wochenlange, dass die beiden sich in Clifton aus dem Weg gehen, die essen nicht mehr zusammen.
Ja, dieses Hin und
sie,
Her.
Sie spielt provokativ Pianoforte, während er diese Tontauben schießt.
Nee, die echten Tauben leider schießt.
Oh ja, das stimmt. Aber stimmt, hatten wir recherchiert, dass es Tontaubenschießen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar noch gar nicht gab. Dann sind sie sogar noch in London, wo der ganze Konflikt noch weiter schwelt, wo Violet ja noch mit Daphne in dem Garten spricht, den wir in Queen Charlotte in der Serie nochmal sehen.
Stimmt,
wo
ja.
Daphne auch der Mutter nochmal vorwirft,
ja,
wie wenig
mal,
sie aufgeklärt hat. Überleg mal, wie viel Zeit
reden die kein Stück darüber. Da erzählt ihr einfach nichts.
So, und dann erst kommt es nämlich auch zu den Momenten, dass Daphne auch nochmal mit Lady Danbury spricht.
Ja.
Dann liest sie die Briefe, die Simon an den Vater geschrieben hat.
Ja.
Und erst dann kommt es zu so einer Aussprache, wo Daphne...
Wo sie das versteht dann, ne?
Wo sie das versteht. Dann haben wir noch die ganze Szenerie in der Oper, wo sie ihre Blutungen bekommt.
Ja.
Und das Gefühl hat, scheiße, es hat nicht geklappt.
Ja, genau. Eher noch, dass das Ultimatum stellt mit, ja, wenn du schwanger bist, dann wirst du halt quasi... das Kind haben und damit halt leben und wir werden getrennte Leben führen und ich werde meinen Teil dazu tun. Und wenn du keins hast, dann führen wir in Zukunft auch getrennte Leben, so, ne?
Und genau, und zwischen uns wird nichts mehr passieren,
genau,
getrennte Schlafzimmer.
Ja noch, weißt du, anstatt da einmal richtig drüber zu sprechen, ne? Und ich glaube, selbst als ja das ganze Eklat kommt und so, ist ja auch, ich bin mir echt nicht sicher, ob er das jemals so explizit zu ihr sagt. Ich glaube, sie reimt sich das selber zusammen nach den Briefen.
Ich glaube schon, dass er das irgendwann... ihr erzählt, dass er das an seinem Sterbebett geschworen hat, weil Daphne dann ja auch noch sagt, naja, Schwur hin oder her, aber Mia, hast du vor dem Altar auch etwas
doch,
versprochen?
Stimmt. Du hast recht. Ja.
Also das kommt, aber das dauert richtig lange.
Ja.
Das dauert richtig lange.
Und das ist auch so unangenehm, weißt du. Und hier, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein großer Knall aus dem die aber bestimmt irgendwie, den die relativ schnell hoffentlich wieder heilen können. Einfach, weil sie jetzt drüber gesprochen haben. Wenn die sich erstmal wieder abgekühlt haben, vielleicht können die dann konstruktiv nochmal darüber sprechen. Ja. Sie, Daphne ist ja eh ein wahnsinnig empathischer Mensch. Vielleicht hat die ja dann sogar Verständnis. Vielleicht läuft es dann so ab, sie hat Verständnis, sie sagt, okay, alles klar, fair, du hast das so entschieden, wir machen das jetzt so. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Und er merkt dann, er lenkt dann irgendwann ein oder entweder kommt es aus Versehen dazu. Meinetwegen auch, vielleicht ist sie auch ein bisschen wilder und dann passiert das oder so, keine Ahnung. Ob das jetzt, ob sie das dann erzwingt, weiß ich nicht. Aber
Stand jetzt ja erstmal noch nicht.
Ich finde, sie wirkt im Buch nicht so wie jemand, der das machen würde.
Ja.
Aber weiß ich nicht. Wer weiß ja, wie unglücklich sie noch wird. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er sieht, wie unglücklich sie immer weiter damit wird. Und dass er dann irgendwann sagt so, ja, boah, was ist es mehr wert, ne? Dass der Typ jetzt auch noch meine Frau ins Unglück stürzt, so ungefähr.
Genau.
Oder dass ich meinen Schwur vernachlässige oder so, ne?
Richtig.
So, das könnte ich mir eher, weil so würde ich jetzt auch eher Simon sehen, dass ihm am Ende das Wohlergehen von Daphne wichtiger ist als sein Hass auf seinen Vater.
Ja.
Weil er sie so liebt. Und das finde ich irgendwie.
Und überleg mal, was in der Serie.
Das wäre so eine alles, bessere Lösung.
Ja, aber auch überleg mal, was noch in der Serie passiert ist. Dieses ganze unangenehme Gedöns mit dem Porträt, was von den beiden gezeichnet wird, dass die beiden nicht so nah aneinander sein können und unser Bridget und Charles Blake noch so mit, also ein bisschen näher dürfen sie schon, ihre Gnaden.
Ja, so, oh ja, Perfektion eines liebenden Ehepaares nicht. Ne?
Ja, also, puh.
Oh,
ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wo jetzt die Wahrheit schon raus
out
ist.
In the open ist, ja.
Ich glaube schon, dass noch so eine Briefleseszene passiert,
ja.
Einfach weil das jetzt schon so gedroppt worden ist.
Ja,
denke
ich auch.
Vielleicht wird das nächste Kapitel halt auch wirklich sein, sie fahren jetzt nach London und es wird ein bisschen unangenehm, weil das noch unausgesprochen zwischen ihnen steht. Vielleicht wird es auch noch eine Aussprache zwischen Violet und Daphne geben, dass sie halt auch wirklich sagt, Alter, du hast mich hier auf gar nichts vorbereitet.
Ja. Vielleicht kann sie ihn auch dazu bewegen, tatsächlich die Briefe zu lesen und dann steht da vielleicht doch mal drin, so von wegen, ich bin stolz auf meinen Sohn oder irgendwie so und er kann dann einlenken vielleicht oder sowas. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt.
Weil wir vor allem überhaupt mal Briefe vom verstorbenen Duke of Hastings haben, die es in der Serie ja gar nicht gibt. Da liest sie die Briefe, die Simon an den Duke geschrieben hat.
Ja, genau.
Das ist nämlich auch noch ein Unterschied.
Das ist ja, siehste, das ist ja nochmal ein krasser Unterschied. Ja.
Wir sind ganz entzückt.
Ich bin ganz aufgeregt. Jetzt möchte ich wirklich wissen, was passiert hier doch.
Mhm. Aber lass uns doch mal gucken, was unsere Werte-Community zu Kapitel 16 zu sagen hatte. Da ist nämlich auch noch ein bisschen was passiert.
Mhm.
Zum einen hat Starlight geschrieben. Und zwar in Kapitel 16 kommt dann der große Knall. Durch das Gespräch mit Mrs. Coulson erkennt Daphne, dass Simon nicht ehrlich zu ihr war. Ich fand es mega arrogant, als er gesagt hat, die Details brauchen sie nicht zu interessieren. Es geht gerade um die Details und ihr habt ja schon in dem Duellkapitel darüber gesprochen, ob er sich nicht missverständlich ausgedrückt hat, als er ihr gesagt hat, er kann keine Kinder haben.
Ja, hat er.
Daphne sagt in dem Kapitel, du hast meine Dummheit ausgenutzt und ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich kann verstehen, dass Daphne sich verraten fühlt.
Ja und nein.
Also, genau, haben wir auch schon festgestellt.
Wir haben das ja jetzt, also es gibt für beides absolut Argumente und es gibt auch auf jeden Fall, aber wenn man richtig zwischen den Zeilen liest, hat er es schon irgendwie gesagt, aber ich kann verstehen, dass man das nicht mehr weiß oder überhört hat oder falsch verstanden hat zu dem Moment.
Ja. Und was Aroace Cat Mom schreibt, fühle ich zumindest die ersten Zeilen, die ich gerade schon überfliegen konnte, auch sehr und greift auch wieder auf, was wir gerade schon gesagt haben. Okay. Jetzt ist also alles auf dem Tisch und ganz ohne Samenraub. Da ja im Buch so einiges anders ist als in der Serie, bin ich gespannt, wie lange es jetzt dauert, bis sich die Gemüter beruhigen und sie wieder zueinander finden.
Ja,
ganz
fair.
Genau. Habt ihr Prognosen, die nicht eh schon im Verlauf der Folge geäußert wurden? Ich fand schön, dass Daphne es sich quasi selbst zusammenkombiniert hat aus den Hinweisen, die sie inzwischen bekommen hatte und nicht nochmal ihre Zofe fragen musste, wie das jetzt genau mit den Bienchen und dem Blümchen eigentlich ist.
True.
100%, da stimme ich zu.
Wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, die Theorien, ich glaube, wir haben gerade genug Theorien gedroppt, was jetzt sein könnte oder nicht sein könnte.
Glaube ich auch.
Ja, krass.
Und dann noch ganz süß. Keine Frage, aber ich musste mein Bibliotheksbuch zurückgeben, ehe ich das Kapitel lesen konnte, weil die maximale Ausleihfrist erreicht war.
No!
Weil man das auch nicht direkt neu ausleihen konnte, habe ich dieses Kapitel jetzt in der Hörbuchversion gehört, was sehr weird war und sich auch auf meine Fähigkeit ausgewirkt hat, Fragen zu formulieren. Ich hoffe, ich kann das Buch morgen wieder ausleihen und es schnappt mir niemand vor der Nase weg, wenn, denn ich weiß nicht, ob ich mir weitere Sexszenen anhören kann.
Das, ja, ich cringe, das stelle ich mir wirklich auch schwer vor. Andererseits, wir lesen, erzählen die ja jetzt auch noch mal. Kannst du dir die bei uns anhören? Ich hoffe, ja.
Aber jetzt schreibt nämlich auch Lady Melody etwas, wo ich sehr lachen musste. Sexy Time 2.0, viel Spaß dabei, bald seid ihr Pros darin. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es nicht lese, sondern höre, aber ich fühle mich dabei wie bei Outlander, wenn Jamie und Claire private Zeit haben wie ein Voyeur.
Ja.
Weil ich habe ja die ersten Bände von Outlander auch gehört.
Ich auch, ja.
Und das, also...
Ja, ja, ich bin auch jedes Mal so, okay, unangenehm.
Ja, man fühlt sich wirklich ein bisschen wie ein Voyeur.
Ja, das stimmt.
Dann schreibt sie weiter, tja, lieber Simon, zwischen kann und will liegt dann eben doch ein himmelweiter Unterschied und du hattest jetzt wirklich genug Gelegenheiten, es aufzuklären. Mhm. Ja, du hast sie angelogen und sie in ihrem Irrglauben gelassen und da hat sie jetzt jedes Recht, absolut sauer zu sein. Mit einem Aber, und das haben wir gerade
genau
erläutert.
Wollte ich gerade sagen, das Aber haben wir, glaube ich, gut erläutert, aber fair, ne? Wir haben es, glaube ich, mehrfach jetzt gesagt, ja.
Genau. So, ich muss nochmal weitergehen, weil die Nachricht geht ja noch weiter.
Oha.
Der Streit ist gut beschrieben und ich kann auch Simons Wut verstehen, aber verdammt nochmal konnte Simon ihr das nicht vorher erklären, weil ganz im Ernst, er meint, sie würde es nicht verstehen, aber sie versteht es und die Entscheidung wäre eine andere für sie vor der Hochzeit gewesen.
Ja.
Eine Ehe ohne Kinder, weil Simon keine will. Vielleicht hätte sie sich dann anders entschieden, hatte er vielleicht genau davor Angst. Und
maybe.
Wieso erlischt der Titel ohne Simons Erben? Würde es nicht wie in Downton an Cousins dritten, vierten Grades etc. gehen? Jemand, den der alte Duke gar nicht auf dem Schirm hatte, so wie Robert Matthew und seine Familie nicht kannte. Woher weiß Simon, dass der Titel stirbt?
Ja, kann er nicht wissen. Er geht ja jetzt davon aus, dass alle Cousins, Cousinen, an die der Titel gehen könnte, dass die jetzt Töchter haben und dass das dann quasi auch aussterben würde irgendwann. Und ich denke so, es würde Mittel und Wege gefunden werden, damit dieser Titel bleibt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie den... Und wenn halt... die Tochter irgendwen einheiratet und der dann den Titel weiterträgt.
Richtig.
Irgendwie. So, ne? Also die hätten bestimmten Möglichkeiten gefunden.
Eine gewisse Strafe wäre es wahrscheinlich schon gewesen, ja, weil es hätte kein Bassett den Titel getragen.
Ja, genau.
Und, again, warum haben die so viel verändert in der Serie? Ich bin langsam richtig genervt und furchtbar gespannt, wie sie das Problem im Buch jetzt lösen.
Mhm.
Irgendwas sagt mir, dass ich die Auflösung im Buch bestimmt besser mag als die in der Serie.
Same.
Woher das Gefühl bloß kommt.
Ich bin die ganze Zeit schon wirklich auch so aufgeregt, jetzt wie das jetzt gelöst wird und wie das weiterläuft mit den beiden. Und irgendwie denke ich auch, ich glaube, ich werde die Buchversion so viel besser finden.
Ja,
ich bin mir recht sicher jetzt schon.
Ja, wir sollen noch Sheldons Sarkasmus-Schild bitte einmal hochhalten.
Ja.
Auf der Frage, woher das Gefühl bloß kommt.
Oh.
Und Lady Rockula schrieb noch mal vom Hauptthema ab. Ich habe vor kurzer Zeit das erste Mal wirklich bewusst wahrgenommen, wie unterschiedlich sich Sommertemperaturen mitten auf dem Land und in dichterer Bebauung ohne wirklich große Bäume drumherum anfühlen. Keine Stadt, aber halt gepflasterte Straße mit alter Häuserreihe dicht an dicht und wirklich große Bäume als Schattenspender sind eher Mangelware dort. Alter, ist das fürchterlich. Ich kann Lady Danbury verstehen, dass sie lieber aufs Land flüchtet, wo er mal eine frischere Brise weht.
Ja, ja, klar, fair, absolut. Auf dem Land ist das auch meistens ein bisschen besser. Wir in Bremen haben noch einen großen Vorteil, wir haben quasi immer Wind. Dementsprechend ist es bei uns tatsächlich sehr oft gar nicht so schlecht, obwohl selbst wenn man ziemlich in der Stadt ist und so. Aber Bremen ist auch recht grün, muss
ja,
man sagen.
Ja, man muss aber auch sagen, also hier, wo wir wohnen, easy.
Ja.
Wenn du aber in der Fußgängerzone, also Obernstraße und Co. unterwegs bist, da ist es schon
drückend. Da brät es einen auch schon doll, ja, teilweise, das stimmt. Also wir haben noch das große Glück, ja auch dann in der Nähe vom Fluss zu wohnen. Ne?
Ja.
Also wir wohnen ja fast direkt an der Weser. Ja.
Und dann gab es noch einen Nachtrag in der Servants Hall von Lady Rockula, womöglich zu diesem ganzen Thema, wo wir sagten, naja, im Regent's Park duellieren die sich, da müssten, ist doch irgendwie unlogisch, da hätten sie doch gesehen werden können.
Ja.
Und sie schreibt ganz kurz, weil der ja nochmal kurz erwähnt wird im nächsten Kapitel. Der Regent's Park ist halt ein englischer Landschaftspark mit verschiedenen Sichtachsen, abgelegenen Wegen und Plätzen. Ich kenne einen Park, der nach englischem Vorbild angelegt wurde. Der ist nur circa 10 Hektar groß, aber man kann sich durchaus verlaufen da drin.
Ach, krass,
ist
okay.
Allerdings auch ein Waldpark. Der Regent's Park hat viele Rasenflächen auf seinen 166 Hektar.
Ah, okay, krass. Ja gut, dann stelle ich mir das gerade so ein bisschen wie unseren Bürgerpark vor, wo du ja auch durchaus super viele kleine Seitenwege hast, hier und da, viele Bäume, man kann nicht alles immer einsehen und so. Also ja, gut, fair. Vielleicht ist es dann auch wirklich einfach ein bisschen privater, dass sie nicht so unbedingt gesehen werden. Aber ich denke mir so, ah, Schüsse hört man ja auch und so.
Das stimmt.
Ja, keine Ahnung. Naja, ist wie es ist. Aber das, ja. Aber danke nochmal, dass das auf jeden Fall aufgeklärt
wird. Yes.
Ja.
Und das war es dann auch bezüglich der Kommentare.
Gut.
Zu der aktuellen Folge, dem aktuellen Kapitel.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch, ne? Und auch schon ein bisschen kaputt. Das war doch alles sehr, sehr nervenaufreibend. Also, das war ja von Ekstase bis hin zu Wut, war ja alles dabei, ne?
Mhm. Ja. Da wird man ja selber ganz aufgeregt, wenn man darüber spricht.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Ne? Denkt dran, uns immer schön bewerten, folgen und am besten auch irgendwie, wie sagt man so schön, die Glocke abonnieren. Dann verpasst ihr auch nie eine neue Folge. Genau. Und ach so, und die Frage kam ja auf, ob wir eine Sommerpause machen. Und
ja,
nein,
stimmt.
Das machen wir nicht. Also es ist nicht geplant aktuell. Es kann natürlich passieren, dass aufgrund von irgendwelchen Arbeitsurlaubs irgendwas Sachen vielleicht mal eine Woche was ausfällt oder so. Aber das ist aktuell nicht geplant. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir das, glaube ich, nicht müssen. Aber man weiß ja nie, was noch kommt. Ne? Also dementsprechend seid uns natürlich nicht böse, wenn mal eine Folge ausfällt. Aber eigentlich ist es nicht geplant.
Und selbst wenn, dann sagen wir es natürlich vorher an.
Genau.
Also, dass wir im Discord oder auf Instagram und Co. vorher eine kleine Meldung veröffentlichen, dass ihr das dann eben auch auf jeden Fall wisst.
Genau, ja. So, und irgendwas hatte ich gerade noch. Lass mich kurz nachdenken. Genau. Ja, ansonsten hoffen wir, ihr hattet Spaß.
Wir können nur sagen, serviert den Tee und das Gebäck. Wir freuen mit euch, eine Teestunde zu genießen und demnächst wieder mit euch zu dinieren.
Genau, bis dann.
Bye.